dass wir diesen ersten Feriengottesdienst hier so trotzdem noch zahlreich zusammen feiern dürfen. Als ich eben reinkam, dachte ich, wow, sind schon viele im Urlaub, aber mit der Zeit hat sich das Ganze doch gefüllt. Wie schön. Ja, ich lade dich ein, wenn du nicht so gut Deutsch verstehst, den Code zu scannen, hier direkt vor deinen Sitz. Und dort findest du auf Englisch, auf Portugiesisch und auch auf Deutsch die Predigtnotizen und kannst dementsprechend ein bisschen folgen. Ich starte gleich in eine neue Serie rein und werde euch gleich auch sagen, welche das ist. Aber ich beginne einfach mal mit einem Zitat. Also das ist etwas, was Einstein wirklich gesagt hat, und das ist wirklich klein jetzt, also normalerweise kann ich es gut lesen, aber versuche zu kriegen, wen du liebst, ansonsten musst du lieben, wen du kriegst. Das hat Einstein gesagt. Er sagt, es gibt viele Wege zum Glück. Einer davon ist, aufzuhören zu jammern. Das ist richtig schön. Ein Zitat, was ich ständig verwende: die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert. Und es wird Einstein zugeschrieben und ich habe gelernt, es ist gar nicht von ihm. Ja, also ich war dann doch erstaunt und du findest sie halt überall. Ja, und auch dieses Zitat wird Einstein zugeschrieben: wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch 4 Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, kein Mensch mehr. Und ihr müsst wissen, Einstein war Biologe und er kannte sich aus. Nee, der war Physiker, ne? Der war doch Physiker. Das stimmt nämlich gar nicht, das ist auch nicht von ihm. Das wird ihm einfach zugeschrieben und deswegen hat schon der gute Abe gesagt, dass wir die Zitate, die wir im Internet finden, nicht unbedingt glauben sollen. Ja, also deswegen, also wenn ihr Zitate im Internet findet, die müssen nicht unbedingt wahr sein. Auch Einstein hat das auch gesagt, glaubt nicht alles, was im Internet zu lesen ist. Ja, es ist einfach so schwierig. Das Internet unterscheidet nicht, auch die KI unterscheidet nicht, was ist wahr, was ist falsch, sondern du kannst halt Meinungen propagieren und Zitate zuordnen. Und ich bin heute Morgen ja nicht hier, um euch Zitate aus dem Internet zu bringen. Da habt ihr selber wahrscheinlich genug gefunden. Wir können aber Zitate, die Jesus gesagt hat, einmal hervorheben. Und dann sagt Jesus zum Beispiel, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja? Und wer an mich glaubt, der wird nicht sterben und er wird ewig leben, auch wenn er einmal stirbt hier auf dieser Erde. Oder er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und durch ihn werden wir das Licht des Lebens haben. Er sagt, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Ja, das sind ja richtige geprägte Sätze, die man auch kennt, wenn man gar nicht in die Kirche geht. Ja, es sind so einige Dinge in der Bibel, die uns geprägt haben. Oder er sagt, macht euch keine Sorgen. Ne? Das ist auch das, was Jesus sagt. Oder er sagt, ihr werdet keine schlechten Tage haben. Hat er nicht gesagt. Nie gesagt, ihr werdet keine schlechten Tage haben. Aber so schnell geht's mit dem Einstein und mit dem Jesus. Ganz schnell glauben wir Dinge, die wir hören, und wir werden ganz viel darüber hören, so freut euch darauf schon. Wir werden Dinge, die Jesus nie gesagt hat, einmal hier beleuchten, aber die man vielleicht glauben könnte und die wir für möglich halten. Jesus hat nie gesagt, dass wir keine schlechten Tage haben werden. Jesus hat nicht gesagt, leb nach deinen Gefühlen oder viele andere Dinge. Und du wirst merken, dass diese Dinge aber so eingeprägt sind in uns, selbst wenn wir sie vielleicht hier ablehnen, könnte es trotzdem sein, dass wir uns fragen, hey, Gott, wo bist du eigentlich, weil es irgendwie in meinem Leben nicht so klappt? Ihr werdet keine schlechten Tage haben, ist auch das, worüber ich heute mit euch einmal sprechen werde. Jesus hat das nicht gesagt. Ja, wenn das deine Erwartung an Jesus ist, dann wirst du schnell enttäuscht sein. Das heißt, wir werden dir hier nicht ein Evangelium anbieten, wo wir, Evangelium ist ja die gute Nachricht von Jesus, wo wir sagen, Mensch, Gott ist gut, er meint es gut mit uns, ne? Ich bin das Licht der Welt, wirf deine Sorgen auf mich und so weiter. Dieser Jesus hat aber nicht gesagt, ihr werdet keine schlechten Tage haben. Er hat nie versprochen, dass wer den Willen des Vaters tut, immer die beste Pizza auf der ganzen Welt kostenlos geliefert bekommt. Oder der sein Leben für mich aufgibt, wird immer eine Traumfigur haben. Ja, also sowas hat Jesus nie gesagt. Oder trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und ihr werdet unsagbar berühmt und reich werden. Das hat Jesus auch nie gesagt. Und wenn wir denken, dass es uns als Christen immer gut geht, dann sind wir irgendwo einem falschen Marketing aufgesessen. Ja, wir haben ein Evangelium gehört oder gefiltert, was uns suggeriert, dass es nur darum geht, dass es uns gut geht. Hast du Jesus, geht's dir gut? Hast du Jesus, hast du keine Probleme mehr? Hast du Jesus, dann läuft alles in deinem Leben. Schön wär's. Und trotzdem ist es wert, dass wir Jesus haben. Und das will ich auch heute hervorheben. Jesus hat uns nie versprochen, dass wir im Urlaub nie Regentage haben werden, dass du immer eine WLAN-Verbindung hast, die ausreichend ist, um jeden Netflix-Film zu gucken und so weiter. All das hat er nie versprochen. Er hat nie versprochen, dass es nur Sonnenschein gibt. Er sagt in Johannes 16, Vers 33 folgendes: Ich habe euch alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Ja, das sagt Jesus. Also wir sollen Frieden haben, auch wenn hier auf der Erde wir viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Und da steht irgendwas drin, was alles nicht so passt. Das beginnt mit Frieden und endet mit, ich habe die Welt überwunden. Und mittendrin steht, ihr werdet viel Schweres erleben. Was ist das für ein Jesus, der sagt, wenn ihr mir nachfolgt, werdet ihr, das sagt er wirklich, ihr werdet verfolgt werden, man wird euch auslachen, man wird über euch lügen, man wird dieses und jenes tun. Was ist das für ein Gott, der dieses sagt? Ihr werdet viel Schweres erleben. Warum sollte ich ihm da nachfolgen? Nun gut, wenn du Jesus nicht nachfolgst, wirst du auch viel Schweres erleben. Das hast du wahrscheinlich schon gemerkt. Auch wenn du mit Kirche nichts am Hut hast, erlebst du viel Schweres. Die Frage ist eher, wer bei uns ist. In Johannes spricht Jesus über diese schwere Zeit, die auch die Menschheit erleben wird. Und ihr könnt gerne auch mal, wenn ihr so im Neuen Testament in das Matthäus-Evangelium schaut, gerade die letzten Kapitel ab Matthäus 24, sind nicht so angenehm zu lesen. Man denkt, wow, da sind ganz schön heftige Dinge drin. Auch wenn du die Offenbarung liest, dann sehen wir sehr weltbewegende Dinge, die sich irgendwie und irgendwann nochmal ereignen werden. Und wenn du so die Nachrichten hörst, da brauchst du ja gar nicht in die Zukunft zu gucken. Da wird ja immer erzählt, was gerade jetzt ist oder was war. Und dann sagen wir, wow, wir haben ja doch die ein oder andere Krise schon hinter uns. Und vielleicht fühlt sich so manch einer auch in einer Dauerkrise. Ja, da war Corona. Möglicherweise, also man redet ja auch nicht mehr gerne drüber. Ich habe damals gesagt, als wir in der Corona-Zeit waren, immer wenn wir im Urlaub waren oder sonst was, zieh die Masken aus fürs Foto, das will nachher keiner mehr sehen. Das ist ganz schrecklich. Wenn wir einmal daran denken, wenn wir dann zurückdenken, dann werden wir diese Fotos aussortieren. Also zieh die Maske aus für das Foto und dann wieder auf, also dann, wo natürlich keine Menschen sind. Und weil wir es einfach schrecklich finden. Ja, wir hatten letztens noch drüber nachgedacht, als jetzt diese Überschwemmungen waren. Ja, wir hatten vor 3 Jahren ja auch heftige Überschwemmungen. Die Wupper hat ganz schön Wasser gehabt, die Dünen und so weiter. Und Leichlingen stand richtig hoch unter Wasser. Wir haben den Ukraine-Krieg, wir kämpfen mit Wohlstandsverlusten. Zumindest wird uns das immer wieder erzählt, mit Inflation. Gefahren für die Demokratie. Ja, wir wissen nicht, wie bestimmte Wahlen jetzt noch ausgehen werden und wer wie was drehen wird. Und vielleicht haben sich auch alle möglichen anderen Träume in deinem Leben in Luft aufgelöst. Und du sagst, es ist für mich eine Krise. Ich glaube zwar jetzt nicht, dass der Ukraine-Krieg mich erreicht, aber das, was da gerade in meinem Leben los ist oder was mich körperlich gerade so erreicht hat, ja, mit Krankheiten und anderen Dingen, das reicht mir schon. Und es tröstet uns wahrscheinlich auch nicht, dass die Generationen vor uns ja auch das alles schon erlebt haben. Aber ich darf dir eins sagen, was uns trösten kann, ist, die Generationen vor uns haben sich auf Gott verlassen und er verspricht, bei uns zu sein. Das ist gut. Jesaja 42 sagt uns, hab keine Angst. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ja, stell dir das mal vor, wie Gott dich bei deinem Namen ruft. Bei all den vielen Milliarden Menschen, die auf dieser Welt sind, die da sind. Und er weiß ganz genau, du hast Ingrid, du hast Simon, du hast Rainer. Und er ruft dich. Du gehörst mir. Und wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Krisen und Herausforderungen gehören zu unserem Leben. Gott sagt es immer wieder. Schau in das Wort Gottes rein. Da steht eben nicht, du wirst nur gute Tage haben. Er sagt, ja, da werden Krisen in dein Leben kommen. Und da wird Wasser kommen, aber dieses Wasser wird dich nicht ersäufen. Da wird Feuer kommen, aber dieses Feuer wird dich nicht verbrennen. Darum geht es Gott. Gott möchte, dass wir in diesen Herausforderungen und in diesen schlechten Tagen Kraft von ihm bekommen. Wir merken doch erst in den schlechten Tagen, wie viel Kraft wir brauchen und wie herausfordernd das sein kann. In den schlechten Tagen wirst du merken, dass er Gedanken des Friedens hat. Meinen Frieden gebe ich euch. In den schlechten Tagen wirst du merken, dass er bei uns ist und dass er einen guten Plan für unser Leben hat. Ich möchte das einmal betonen, weil alle Welt uns suggeriert, Gott meint es schlecht mit uns und wenn wir ihm nachfolgen, ja, dann ist unser Leben total verplant und es geht in irgendeine Richtung, die nicht gut ist. Und ich sage dir, es ist genau das Gegenteil. So einen guten Plan kannst du gar nicht für dein Leben machen, wie Gott ihn schon für dich hat. Und das Beste, was du tun kannst, was ich tun kann, ist, dass wir diesen Plan Gottes für unser Leben entdecken und ihm folgen. Und egal, was uns dann begegnet, wie viele Steine und wie viel bergauf Kraxeleien wir machen müssen, es wird immer der beste Weg sein. Und es kann sein, dass du weder durch Krieg oder durch Inflation oder durch Corona leidest, aber vielleicht leidest du durch einige Dinge. Und dann ist die Frage, wie erreichen dich diese Dinge und wie erreicht dich Gott in dieser Zeit? Ich will mal so ein paar Dinge aufzählen, die sicherlich nicht gut sind. Wenn du in der Schule bist, es kann aber auch am Arbeitsplatz sein, besteht die Möglichkeit, dass du gemobbt wirst. Auch in sozialen Medien ist das Mobbing an der Tagesordnung. Da werden richtig üble Dinge gesagt. Auf dem Schulhof, im Internet oder in der Familie, Schläge und Gewalt sind irgendwo mit dabei. Und vielleicht auch Erpressung, Ausgrenzung, all die Dinge, die dich am Ende richtig schlecht dastehen lassen und du dich schlecht fühlst. Und jetzt kommen wir zurück zu dem, was Jesus gesagt hat. Falls dich das betrifft, wirst du dich immer fragen, Gott, wo bist du? Warum lässt du das zu? Warum erlebe ich das? Warum muss ich durch diese schwere Situation gehen? Vielleicht kämpfst du mit Depressionen oder du hast mit depressiven Phasen zu tun und du fühlst dich jedes Mal wie in einem Loch, wo du nicht mehr alleine rauskommst. Und wahrscheinlich gibt es dann wenig Licht, wenig Hoffnung und auch wenig Lebensmut bei dir. Und du fragst dich, wieso geht es all den anderen so gut und mir geht es so schlecht? Mir geht es so bescheiden. Wir haben Fragen in der Partnerschaft und auch in unserer sexuellen Identität. Wir leben in einer Zeit, wo Pornografie omnipräsent ist. Ich hatte euch das letzte Mal schon gesagt, dass das ja schon sehr früh losgeht auf dem Schulhof und wahrscheinlich wird das Alter immer früher werden. Und das macht ja was mit uns, auch mit unserer Beziehungsfähigkeit, mit der Erwartung, wie der Partner zu sein hat, wie Dinge laufen sollen in der Beziehung. Fragen nach der sexuellen Orientierung, ja, es ist für junge Leute nicht einfach, sich zu orientieren. Und überhaupt Fragen zur eigenen Identität sind omnipräsent. Wer bin ich eigentlich? Wozu bin ich da? Was soll ich eigentlich hier? Und es ist vielleicht richtig schwer, heute zu wissen, ich bin der und der. Was ist meine Berufung? Was ist mein Zweck auf dieser Erde? Wozu bin ich da? Das sind Kernfragen des Lebens, auf die es oft keine Antwort gibt. Wo du dich fragst, hey, ist das nicht heute so und morgen so? Wenn du viel in sozialen Medien unterwegs bist, dann hast du gerade als Frau ständig irgendwelche perfekten Körper und auch perfekte Leben vor Augen. Und das übt ein großes Nachahmungspotenzial aus auf unsere Heranwachsenden. Und wenn ihr als Eltern hier seid, dann beobachtet mal eure Kinder diesbezüglich, wo sie sich hingezogen fühlen und welche Wünsche sie haben und wie sie reden darüber. Es prägt nämlich nachhaltig unser Verständnis von Schönheit und damit letztlich auch das Verständnis von unserem Wert. Wenn ich dann nicht schön genug bin, bin ich ja auch nicht viel wert. Das wird ja irgendwo, nicht wird dir vielleicht nicht gesagt, aber das steckt ja ganz tief drin. Die glatte Haut, die vollen Lippen. Also, fragt mal den Simon, der kennt sich so mit den ganzen Mechanismen aus. Das ist easy, das kannst du ganz schnell machen heute. Ja, du kannst so viel Falten haben, wie du willst. Wir machen aus dir auf dem Foto eine makellose Persönlichkeit. Du kannst Lippen haben, wie du willst und die Nase, wie du willst und so weiter. Das können wir alles machen. Das geht in Sekundenschnelle. Und wenn du das jedes Mal siehst und den Eindruck hast, ne, wenn ich mich im Spiegel sehe und wenn ich die anderen sehe, dann ist da ein Riesenunterschied, dann kann sich schnell die Frage nach dem Wert stellen. Und ich möchte hier nichts gegen Naturschönheit sagen, aber Fake bleibt Fake. Du rennst etwas hinterher, was es nicht gibt. Und dann glauben wir, und das ist nun mal so bei unseren Kids, die wollen heute nicht mehr Feuerwehrmann oder Polizist werden, sondern Influencer. Und die sind ja so erfolgreich. Der Influencer hat wahrscheinlich mehr zu sagen als du und der Lehrer und der Pastor zusammen. Ja, also da kommt ja keiner gegen an. Und die haben immer so ein tolles Leben in Dubai und die verdienen unglaublich viel Geld und haben riesen Fame. Ich habe mich voriges Jahr mit einer Frau unterhalten, die in der Politik ist und die ganz viel mit Influencern zu tun hat. Und die sagte, ich habe oft diese Menschen bei mir sitzen und ich sehe ganz viel Einsamkeit und Verzweiflung bei vielen oder bei den meisten von ihnen. Das, was sie repräsentieren, ist nicht ihr Leben. Sie repräsentieren oft nur eine Fassade. Und die Frage ist, möchtest du die Fassade? Oder möchtest du den Inhalt? Möchtest du, dass deine Fassade stimmt oder möchtest du, dass was da drin stimmt? In der Regel ist es ja so, es gibt ja dieses Zitat oder diesen Spruch, Schönheit kommt von innen. Und wenn unser Innerstes stimmt, wird das von nach außen dringen. Und es ist letztlich wurscht, ob du Dislikes von Personen bekommst, die dich überhaupt nicht kennen und mit denen du überhaupt nichts zu tun hast. Aber sie beeinflussen dein Selbstbild. Ja, wenn da auf einmal so und so viele Daumen runter sind, bei deinem Beitrag oder dämliche Kommentare kommen. Bist du aber fett oder bist du das und bist du jenes? Und noch ganz andere unverschämte Dinge. Und es gibt sicherlich ganz viele Dinge, wo wir uns fragen, wo ist Gott? Ich meine, jeder, der in einer Familie aufgewachsen ist, weiß, dass da nicht immer eitel Sonnenschein war. Und es gab auch Zeiten in meinem Leben, gerade als Kind und als Jugendlicher, wo ich mich gefragt habe, wo ist Gott? Wo ist Gott? Ich bin dankbar für das, was Gott getan hat an unserer Familie. Aber wenn du in der Situation drin steckst, dann fragst du dich, Gott, was ist los? Ich fühlte mich schlecht und ich habe gelitten und ich habe mich gefragt, warum Jesus eigentlich nicht in der Lage ist, etwas zu tun. Aber er hat was getan. Nicht sofort, aber er hat etwas getan an mir und auch am Rest meiner Familie. Und es gibt sicherlich ganz viele andere Dinge, Angst vor der Zukunft und. Ich könnte so viel aufzählen, das möchte ich gar nicht, sondern ich möchte nur die Frage stellen, wo ist denn jetzt Gott in all diesen Herausforderungen? Was ich so spannend finde, ist, die erste Frage, die wir uns immer stellen, ist, hey Gott, wo bist du denn in den Krisen? Und wir fragen uns, warum Gott immer was gegen uns hat. Ich darf dir sagen, Gott hat nichts gegen uns. Er hat nichts gegen dich. Er interessiert sich für dich und er will uns nicht bestrafen. Und die Frage, wo ist Gott, die beantwortet die Bibel. Alles, was Gott uns gibt, sagt Jakobus 1, Vers 17, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Das heißt, alles, was von Gott kommt, ist gut. Gott schenkt dir nicht diese schlechten Dinge. Gott schickt dir nicht eine Krankheit oder sonstige Dinge. Jesus ist extra dafür am Kreuz gestorben. Für unsere Schuld, für unsere Sünden, für unsere Krankheiten, für die innere Zerrissenheit, für den Unfrieden, den wir haben, für die Depressionen, für die Hoffnungslosigkeit und für all diese Dinge ist Jesus ans Kreuz gegangen und hat gesagt, es ist vollbracht. Diese Dinge sind in der Welt, weil diese Welt nicht perfekt ist. Und weil es mal zwei Menschen gab, namens Adam und Eva, die das nicht so ernst genommen haben mit Gottes Geboten und darüber hinausgelaufen sind. Und wir tragen alle tragen wir nun die Folgen. Wir werden in eine sündige Welt hineingeboren. In eine Welt, die am Plan Gottes vorbeilebt. Und dann fragen wir uns, warum so schreckliche Dinge passieren. Es ist aber natürlich, dass wir fragen, wo ist Gott? Aber wenn du das liest, dann gibt es bei Gott nicht mal heute so und morgen so. Es wechselt nicht Licht und Finsternis. In Gott gibt es gar keine Dunkelheit. Er kann gar nicht böse. Er kann gar nicht dunkel. Er kann gar nicht so fies, wie wir ihn immer machen. Das geht gar nicht. Gutes und Barmherzigkeit kommen von ihm. Und wenn wir Prüfungen haben, dann bereiten die uns vor, und sie sollen uns stärken. Das, was ich heute bin und wie ich vielleicht heute denke und mein Vertrauen in Gott, ist dadurch gekommen, dass es immer wieder Herausforderungen in meinem Leben gab. Nicht, dass es die Sonnenseiten des Lebens waren das gar nicht, sondern das waren die Schatten und die Regenseiten. In 1. Petrus 1 lesen wir ab Vers 6. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Also Gott lässt es zu in seinem Plan für uns, dass diese Dinge geschehen, dass manches Schwere dabei ist. Er sagt, ich räume dir die Steine nicht aus dem Weg. Ich will, dass wenn du vor den Steinen und vor dem Wasser und vor dem Feuer stehst, dass du an mich denkst. Denn diese Prüfungen geben euch die Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Also in diesem Vertrauen zu Gott. Glauben kannst du mit Vertrauen gleichsetzen. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Die Schwierigkeiten sind Prüfungen, aber nicht für Gott. Weißt du, Gott muss uns nicht prüfen, er muss dir nicht eine Klausur vorlegen, um zu wissen, welche Note du schreiben würdest. Das weiß er jetzt schon. Die Prüfungen sind für uns. Sie offenbaren unser Vertrauen in Gott oder unser Unglauben. Sie offenbaren den Frieden, den wir haben, oder den Unfrieden. Sie offenbaren die Hoffnungslosigkeit oder die Hoffnung, die wir haben. Corona war zum Beispiel so eine Prüfungsphase. Und vielleicht kennst du auch Leute, die heute nicht mehr da sind. Es geht darum, dass wir etwas lernen, was uns Gott näher bringt. Die Prüfung dient nicht dazu, damit du eine gute Note schreibst, sondern dass du einfach näher zu Gott kommst, dass du widerstandsfähiger wirst, dass du echt wirst, dass dieses Feuer, was um dich herum ist, das Gold, was in dir ist, nur noch mehr hervorbringt, dass dieser Glaube stärker wird, dass die Beziehung zu Jesus stärker wird, dass die Tränen, die du geweint hast, sich irgendwann in Freude verwandeln. Unser Glaube soll wachsen. Und das, was ich bin heute und was du heute bist, das sind wir, weil wir durch schwierige Situationen gegangen sind und Gott war da. Und ich möchte uns aufrufen, diesen Gott, der unsichtbar ist manchmal, der scheinbar verborgen ist in diesen Situationen, wieder ganz nah an dich ranzuholen. Und zu sagen, Gott hat uns nicht versprochen, nur gute Tage zu haben. Er hat versprochen, in den schlechten Tagen bei uns zu sein. Und das ist Vertrauen. Unsere Beziehung zu ihm, ihn beim Wort nehmen und sagen, du hast doch gesagt, dass das Wasser mich nicht ertränkt, dass das Feuer mich nicht verbrennen wird. Du, ich will Wunder erleben. Du sagst doch in deinem Wort, dass du der Gott der Wunder bist. Und wir singen das hier fast jeden Sonntag. Und er will, dass du sein Wesen erkennst und dich nicht spiegelst an Menschen, die dir einen Fake vorspielen, sondern dass du sein Wesen erkennst und dass du erkennst, dass er zu dir sagt, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn und dein Wert kommt nicht aus dem, was andere sagen, sondern dein Wert kommt vor allem aus dem Gold, was ich schon in dich hineingelegt habe, was schon da ist. Und Gottes Wesen finden wir in der Bibel. Wir sehen dort, wie Gott ist, wie er uns hilft. Und damit wir diese ganzen Fake-Zitate und Fake-Meinungen, die da sogar rumgeistern, entlarven können, gibt es nur einen Weg. Und das heißt nicht, dass du nur in den Gottesdienst gehst und zuhörst, was Menschen hier sagen, sondern dass du selber liest im Wort Gottes in der Bibel und sagst, hey, das hat Jesus wirklich gesagt. Das hat er wirklich gemeint. Und dass Gott dir das offenbaren kann. Lass uns mal anschauen und damit haben wir so einen richtig schönen Pfad für uns, wie wir in diesen Schwierigkeiten leben können, was der Psalm 23 sagt. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Du, Herr, bist bei mir. Und das macht unser Vertrauen aus, das zu erkennen. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir einen Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Das Worship-Team darf gerne schon kommen. Wollen wir mal überlegen, ob da vielleicht ein nächster Schritt für uns drin ist, in diesem Psalm 23, zu sagen, hey, ja, gibt Herausforderungen, es gibt Dinge, und es gibt Dinge, die auch nicht so schnell weggehen manchmal, es gibt Dinge, die auch bleiben werden, es gibt Dinge, die sehr langwierig sind. Und wenn du anfängst, das, was der Psalm 23 sagt, für dich in Anspruch zu nehmen. Vielleicht ist es bei dir gerade das Thema Versorgung. Das Thema, wird es Geld reichen oder wird das reichen oder wie wird das sein und wie wird jenes sein? Dann kann dein nächster Schritt sein, dass du sagst, Gott, ich nehme diese Situation so, wie sie ist und ich werfe sie auf dich und ich fange an, mich zu fragen, und zu suchen und zu schauen, was du tun kannst in dieser Situation. Was deine Möglichkeiten sind. Wisst ihr, das müssen wir als Kirche auch tun. Gott hat uns eine Vision gegeben, die viel größer ist als unser Bankkonto. Als alle Spenden, die jetzt reinkommen. Wir können das überhaupt nicht bezahlen. Aber wir wissen eins. Gott ist ein Versorger. Und deswegen gehen wir hoffnungsvoll weiter und sagen, wir lassen uns nicht von dem Status quo abhalten, den nächsten Schritt zu machen, sondern wir vertrauen einem Gott, der größer ist als unser Bankkonto und der alles hat auf dieser Welt. Und am Ende werden die Finanzen immer deinem Glauben und deiner Vision folgen. Am Ende wird die Versorgung immer deinem Vertrauen zu Gott folgen. Vielleicht ist es aber auch, dass du dich alleine fühlst, dass du dich ratlos fühlst. Er führt mich auf den richtigen Wegen, haben wir gelesen. Er führt mich, diese Straße, das ganze Geschlängel und was da so ist. Und er ist dein Begleiter. Wenn du dich alleine fühlst, wenn du denkst, keiner kann mir richtig Rat geben, keiner kann mir sagen, was Sache ist. Gott kann. Jesus kann. Vielleicht ist das dein nächster Schritt. Jetzt in den nächsten Wochen alles in der Bibel zu suchen dafür, wo Gott dir Zusagen gibt, dass er dich auf richtigen Wegen führt, dass er bei dir ist, dass er dir Weisheit gibt, dass wenn du Fragen hast, dass er antworten wird und du Klarheit bekommst. Er lässt meinen Becher überfließen, heißt es. Er gießt mir voll ein. Er gibt alles. Er schüttet wirklich seinen Segen über mich drüber. Er ist der Segnende. Wenn du dich ungesegnet fühlst, wenn du dich kraftlos fühlst, wenn du dich schwach fühlst, lass dich segnen durch Gott. Er richtet dich auf. Er ist der, der uns helfen will. Wenn du dich als irgendwie schlechter Mensch fühlst. Also als ich hier unten stand, habe ich mich auch nicht als guter Mensch gefühlt, gerade im Lobpreis. Mir ist schon bewusst, dass ich sehr erlösungsbedürftig bin und dass mein Leben nicht perfekt ist. Aber ich weiß eins, es gibt einen Retter. Es gibt einen Erlöser, der größer ist als alles Versagen. Und selbst wenn du meinst, dass dein Versagen so groß ist, dass Gott das niemals vergeben kann, sagt die Bibel das absolute Gegenteil. Sie sagt, wenn eure Schuld auch so stark ist, blutrot ist, wird sie doch schneeweiß werden. Gott ist größer. Vielleicht brauchst du Schutz. Vielleicht sind da Dinge, die ja, wo immer wieder Dinge einfallen in dein Leben oder wo Menschen eindringen in dein Leben und dir das Leben schwer machen. Hey, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie über dich wachen. Er hat seine Arme ausgebreitet um dich. Und Er will dein Hirte und dein Freund sein. Das sind so zwei Dinge. Was machen Schafe, wenn ein Hirte etwas sagt? Gut, manche rennen weg. Ich weiß, wir hatten selber Schafe und ich weiß, dass manchmal, man sagt immer so diese dummen Schafe. Aber im Grunde folgen sie. Die meisten folgen. Wenn der Hirte ruft, dann kommen sie. Und die, die sich verheddert haben irgendwo mit ihrer Wolle, weil sie da auf den falschen Wegen gelandet, die mähen dann ganz erbärmlich von da hinten irgendwo und der Hirte kommt und holt es wieder raus. Und so ist Jesus. Manchmal haben wir uns verheddert, manchmal sind wir ihm nicht gefolgt, weil er hat einen Anspruch an unser Leben. Der Hirte hat einen Anspruch, dass du ihm folgst. Gott ist nicht nur dein Freund, er ist auch dein Hirte, dein Herr. Aber er will auch dein Freund sein, dem du alles sagst, der dich umarmt und der mit dir durch dick und dünn geht. Und das sagt der Psalm 23. Und deswegen finde ich das so eine richtig gute Anleitung für unser Leben. Und vielleicht ist einer dieser sechs Dinge oder auch zwei davon für dich gerade relevant. Da möchte ich gerne für dich beten, auch für dich zu Hause. Wir wollen einfach diesen Jesus einladen, ganz neu. Er hat Dinge gesagt, nicht diese komischen Sachen, die wir manchmal denken, sondern er hat Dinge gesagt, die uns zum Leben führen. Er hat Dinge gesagt, die uns helfen. Er hat Dinge gesagt, die gut für uns sind. Und er meint es gut mit uns. Er sagt es nicht nur, er tut es auch. Und das ist der Unterschied. Gott kann sein Versprechen nicht brechen. Gott kann nicht vor irgendeiner Sache scheitern, weil er größer ist als jede Sache, die uns begegnet. Und wenn du möchtest, dann will ich gerne für dich beten. Du hast ja vielleicht schon einen Punkt ausgesucht und ich will einfach zu Gott im Himmel rufen und sagen, Gott, hilf uns. Und dann darfst du gerne aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du ein Gott bist, der große Wunder tut, aber dass du auch der Gott bist, der Dinge zulässt, der auch hoffnungslose Situationen vor uns erscheinen lässt und dann seine Größe einfach zeigt. Und ich bitte dich, dass wir alle wachsen in unseren Herausforderungen, dass unser Glaube stärker wird, dass unser Vertrauen in dich stärker wird, dass die Umstände nicht bestimmen, sondern dass dein Wort bestimmt, dass deine Güte bestimmt und deine Allmacht bestimmt, dass du der bestimmende Gott in meinem und in unser aller Leben bist. Und dafür bete ich. Und ich bitte dich für Gelingen, für alle Vorhaben, die wir uns hier vornehmen. Auch für diejenigen, die sagen, ich brauche Rettung. Ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Aber ich will, dass dieser Hirte in meinem Leben ist. Herr, erbarme dich. Schaffe du neues Leben. Amen.